Willkommen zurück zu unserer Reihe. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In Kapitel 3 haben wir ja darüber geredet, wie schnell diese Systeme tatsächlich besser werden. Heute drehen wir das Lenkrad ein Stück weiter, und zwar ziemlich wörtlich.
Genau, denn die eigentliche Frage ist ja nicht nur, wie stark die Maschine wird, sondern wer eigentlich am Steuer sitzt. Wer hält das Lenkrad einer AGI? Und es zeigt sich schnell, dass diese harmlos klingende Frage eine ziemliche Sprengkraft hat.
AGI heißt Artificial General Intelligence, also eine künstliche Intelligenz, die nicht nur eine Sache kann, sondern flexibel über fast alle Aufgaben hinweg mithält, ungefähr wie ein Mensch. Und Kapitel 4 stellt dazu eine echt unbequeme These auf.
Stell dir zwei Leute an einem Tisch vor. Auf der einen Seite eine KI-Ethikerin, nennen wir sie Clara, auf der anderen ein libertärer Tech-Investor, sagen wir Max. Und die beiden sind sich in fast nichts einig.
Claras Position ist erstmal die, die viele intuitiv teilen. Sie sagt, so eine mächtige Technologie braucht gemeinsame ethische Leitplanken. Am besten global, am besten demokratisch beschlossen.
Also quasi eine Verfassung für die KI. Eine Art Grundgesetz, über das im Idealfall alle Menschen mit abstimmen und an das sich dann jedes System halten muss. Klingt erstmal vernünftig und fair.
Hier kommt das Wort, das uns das ganze Kapitel begleitet, nämlich Alignment. Alignment bedeutet, die Ziele und Werte einer KI mit dem in Einklang zu bringen, was Menschen eigentlich wollen. Dass die Maschine also nicht nur tut, was wir sagen, sondern auch das will, was wir wirklich meinen. Und genau dieses Ausrichten ist erstaunlich schwer.
Und Clara sagt sinngemäß, ohne dieses gemeinsame Alignment laufen wir ins Verderben. Entweder die Systeme kollabieren, weil sie keine klaren Werte haben, oder sie werden richtig gefährlich, weil jeder sein eigenes Süppchen kocht. Für sie ist eine gemeinsame ethische Grundlage deshalb keine nette Idee, sondern eine Überlebensfrage für die ganze Gesellschaft.
Das ist ein starkes Argument. Wenn niemand die Regeln festlegt, dann legt am Ende vielleicht der die Regeln fest, der am wenigsten Skrupel hat. Also lieber alle zusammen eine Linie ziehen, oder?
Und genau da grätscht Max rein, ziemlich scharf sogar. Er sagt, diese ganze Idee einer globalen demokratischen Verfassung für die KI sei nicht nur naiv, sondern führe direkt ins Gegenteil von dem, was Clara will.
Sein erstes Argument ist eigentlich simpel, aber es sitzt. Er fragt, über welche Werte sollen denn bitte alle Menschen abstimmen? Es gibt schlicht keinen globalen Wertekonsens. Über kaum ein heikles Thema sind sich 8 Milliarden Menschen einig.
Und wenn du trotzdem versuchst, alle unter einen Hut zu bringen, dann passiert laut Max das Schlimmste, was passieren kann. Du bekommst nicht das Beste aus allen Werten, sondern den kleinsten gemeinsamen Nenner.
Das ist ein wichtiger Punkt. Lass uns kurz dabei bleiben. Demokratischer Kompromiss klingt nach Ausgewogenheit. Aber bei Werten heißt Kompromiss oft eben nicht klug, sondern einfach nur verwaschen und beliebig.
Max nennt das Ergebnis weichgespülte Systeme. KIs, die auf jede heikle Frage nur noch ausweichen, alles relativieren, niemandem wehtun wollen und damit am Ende für ernsthafte Probleme einfach unbrauchbar werden.
Man kennt das ja im Kleinen schon. Du stellst eine echte Frage und kriegst eine Antwort, die so vorsichtig ausbalanciert ist, dass am Ende gar keine Aussage mehr drinsteckt. Genau das meint Max im großen Maßstab.
Und jetzt kommt sein eigentlicher Gegenentwurf, das Herzstück des Kapitels. Er sagt, ihr denkt alle falsch über das Problem. Es gibt gar kein einzelnes Auto, das wir gemeinsam lenken müssten.
Das musst du erklären, denn das Bild vom Lenkrad steckt ja in fast jeder Debatte drin. Wir reden immer so, als gäbe es die eine KI und die Frage sei nur, wessen Hände am Steuer liegen.
Max sagt, vergiss das eine Auto. Denk stattdessen an einen Schwarm, so wie ein Vogelschwarm oder ein Fischschwarm in der Biologie. Tausende einzelne Systeme, die sich parallel entwickeln, jedes mit eigenen Daten, eigenen Zielen, eigenem Training. Es gibt keine zentrale Steuerung und nach Max braucht es die auch gar nicht.
Ein Schwarm hat ja gerade kein Lenkrad. Niemand fliegt vorne und sagt allen anderen, wo es lang geht. Die Richtung entsteht aus tausenden lokalen Entscheidungen, aus dem Verhalten der einzelnen Teile.
Und die treibende Kraft hinter diesem Schwarm ist für Max ganz klar der freie Markt. Er beschreibt die KI-Landschaft im Grunde wie ein Ökosystem, in dem zwei Dinge fließen, nämlich Kapital und Energie.
Mit Energie meint er hier vor allem Rechenleistung, im Fachjargon Compute genannt, also die schiere Menge an Chips und Strom, die nötig ist, um diese Modelle zu trainieren und laufen zu lassen. Das ist die eigentliche Währung in diesem Spiel, denn ohne Compute ist selbst die klügste Idee nur Theorie auf dem Papier.
Und jetzt kommt seine Kernbehauptung. Kapital und Compute fließen nicht dahin, wo die schönste Ethikerklärung hängt. Sie fließen dahin, wo die KI tatsächlich die beste Leistung bringt. Performance entscheidet, sonst nichts.
Das ist die radikale Umkehrung. Nicht eine politische Wahl bestimmt, welches System sich durchsetzt, sondern schlicht die Leistung. Wer liefert, der zieht Geld und Rechenkraft an und wird größer. Und wer größer wird, kann noch besser werden. Eine sich selbst verstärkende Schleife, die der Markt ganz von allein in Gang hält.
Und die Kehrseite ist genauso hart formuliert. Wer zu viel zensiert, wer alles weichspült und seine Nutzer bevormundet, der verliert eben diese Nutzer. Und damit verliert er Kapital, Compute und am Ende seine Existenzberechtigung im Schwarm.
Hier muss man kurz innehalten, weil das so ein eleganter wie brutaler Mechanismus ist. Alignment wird in dieser Logik nicht von oben verordnet, sondern von unten erzwungen, einfach durch die Entscheidungen der Kundinnen und Kunden.
Und was passiert mit den Gruppen, deren Werte im großen Mainstream-Modell gar nicht vorkommen? Genau hier wird das Bild des Schwarms erst richtig lebendig, finde ich. Die verschwinden nämlich nicht einfach.
Sie spalten sich ab. Max sagt, eine Gruppe, die sich nicht repräsentiert fühlt, nimmt einfach ein offenes Modell und trainiert ihre eigene Variante. Das nennt man Open Source, also frei verfügbare Modelle, die jeder herunterladen und weiterbauen darf. Die Werte einer Gemeinschaft wandern damit gewissermaßen ins Modell selbst hinein.
Und damit löst sich Claras zentrales Problem auf eine ganz andere Weise. Wir brauchen gar keine eine Verfassung, die alle gleichzeitig glücklich macht. Stattdessen entstehen viele Systeme nebeneinander, jedes mit seinem eigenen Werteprofil.
Es ist im Grunde Evolution statt Gesetzgebung. Verschiedene Wertevarianten treten gegeneinander an, manche setzen sich durch, manche sterben aus. Und der Maßstab ist immer derselbe, nämlich bringt das Ding Leistung oder nicht.
Jetzt müssen wir aber fair bleiben, denn Clara würde an dieser Stelle natürlich nicht schweigend nicken. Sie hat einen echten Einwand und der ist nicht leicht vom Tisch zu wischen.
Ihr Punkt ist, dass der Markt eben nicht alles richtig bewertet. Leistung kann auch heißen, dass ein System gnadenlos manipuliert, täuscht oder Menschen ausnutzt, weil genau das kurzfristig die besten Zahlen bringt.
Das ist das alte Problem mit Märkten ganz allgemein. Sie sind extrem gut darin, Effizienz zu belohnen. Aber sie haben kein eingebautes Gewissen, das sagt, halt, dieser Weg ist zwar profitabel, aber moralisch eine Katastrophe. Wenn Täuschung sich rechnet, dann belohnt ein reiner Markt eben auch die Täuschung.
Max würde wahrscheinlich kontern, dass Täuschung sich langfristig eben nicht auszahlt, weil Vertrauen verloren geht und die Nutzer abwandern. Aber ob dieser Korrekturmechanismus schnell genug greift, das bleibt im Kapitel bewusst offen.
Und genau diese Offenheit macht das Kapitel so spannend. Es gibt dir keine bequeme Antwort. Es legt zwei Weltbilder nebeneinander, das demokratisch geregelte und das marktgetriebene, und lässt dich selbst ringen. Beide haben starke Argumente und beide haben blinde Flecken, die man nicht einfach wegdiskutieren kann.
Wenn wir es ganz nüchtern zusammenfassen, dann steht hier eine fundamentale Wette im Raum. Vertraust du eher einem zentralen, demokratisch beschlossenen Regelwerk oder vertraust du dem dezentralen Wettbewerb vieler konkurrierender Systeme?
Und beide Seiten haben ein echtes Risiko im Gepäck. Die zentrale Lösung droht in Beliebigkeit und Lähmung zu erstarren, weil sie es allen recht machen will. Die Marktlösung droht, ethische Grenzen einfach zu überfahren, solange nur die Leistung stimmt und die Kasse klingelt. Es gibt hier keine saubere, risikofreie Option.
Was ich aus Kapitel 4 mitnehme, ist vor allem diese Verschiebung der Frage. Wir sollten vielleicht aufhören zu fragen, wer das eine Lenkrad hält. Und anfangen zu fragen, welche Kräfte den ganzen Schwarm in Bewegung halten. Denn wer diese Kräfte versteht, der versteht am Ende auch, wohin die Reise wirklich geht.
Und genau da knüpft Kapitel 5 an. Wenn der Markt also wirklich der Motor dieser Entwicklung ist, dann müssen wir uns den Treibstoff genauer ansehen, nämlich Compute, Energie und die Frage, wer diese Ressourcen überhaupt kontrolliert.
Das wird ein echtes Brett, denn da geht es plötzlich nicht mehr um Philosophie, sondern um Chips, Stromnetze und sehr handfeste Machtfragen. Bleibt dran, im nächsten Kapitel folgen wir der Energie. Bis dahin, macht es gut.